Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Mit heiserer Stimme meldet sich euer Clubkultur-Podcaster Rudi Vrani aka Crazy Sonic. Eine weitere Ausgabe des beliebten Podcasts, den ihr übrigens auch auf allen Plattformen nachhören könnt, wartet auf euch. Und mit im Podcast warten auf euch illustre Gäste, nämlich Kruder und Dorfmeister, die anlässlich ihrer K&D Sessions Live Tour bei mir waren, beziehungsweise diesmal war ich bei ihnen und habe bei ihnen im Studio ein Interview aufgenommen, das wir dann heute endlich bringen können. Ja, für alle, die hoffen, dass es noch Tickets gibt, leider, wir können auch nichts verlosen. Es ist leider schon längst alles ausverkauft. Aber ja, es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die beiden in Wien auftreten. Planen tun sie freilich ja schon viel. Mich hat diese Woche einiges beschäftigt. So zum Beispiel die elektronische Musik und ihre Geschwindigkeit, die ja in den letzten Jahren immer wilder und immer schneller geworden ist. Techno ist zweifelsohne zurück, schneller, härter, kompromissloser als je zuvor. In den Clubs in Wien, Berlin oder auch Leipzig, aber nicht nur da, natürlich in der ganzen Welt, da sind die Beats in den letzten Jahren oft auf 145 bis 150 BPM oder noch schneller gestiegen. Ein deutliches Plus im Vergleich zu den 120 bis 130 BPM der frühen 2000er Jahre. Was steckt dahinter? Fachleute sehen hier mehrere Gründe. Erstens natürlich der berühmte Generationswechsel. Die jungen Clubgänger zwischen 18 und 25 wollen Energie von der ersten Minute an. Geduldige Warm-up-Phasen sind vielen fremd. Das bedauern natürlich auch andere. Aber wenn man heutzutage in Clubs geht, da geht es dann von Anfang an schon richtig zur Sache. Ob das gut ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Zweitens, die Rolle der sozialen Medien. TikTok, Instagram und YouTube belohnen kurze, spektakuläre Clips mit Reichweite. Und das geht besonders gut mit hoher Lautstärke, Stroboskoplicht und sehr schneller Musik. Techno also als visuelles Ereignis. Und drittens, natürlich Corona. Während der Pandemie fand Clubkultur ja ausschließlich im Internet statt, etwa in Form von Livestreams, in denen oft harter Techno mit 140 plus BPM dominiert hat. Wer 2020 oder 2021 volljährig wurde, der kennt Clubs fast nur mehr über diese Ästhetik und erwartet heute genau das. Ja, und auch wirtschaftlich hat sich die Szene angepasst. Festivals buchen vermehrt schnelle Acts, um das junge Publikum zu bedienen. Der Erfolg von Formationen wie zum Beispiel Brutalismus 3000 oder Kiki zeigt, harter Sound verkauft sich online im Club und natürlich noch auf dem, virtuellen Tonträger. Ob sich diese Trends langfristig halten oder nicht, das ist natürlich offen, aber dieser Highspeed-Techno, der ist natürlich für viele auch ein Dorn im Auge. Zusätzlich habe ich in einem Podcast gehört, dass natürlich die schlechte wirtschaftliche Situation und der Stress, den man beruflich und privat hat, einfach dazu führen, dass man nicht mehr so lange feiern geht. Und das hat auch dazu geführt, dass einfach alles schneller gehen muss und auch schneller wieder vorbei ist. Genauso wie die Tatsache, dass die jungen Leute heutzutage ja viel weniger trinken, eigentlich alle sehr sportlich sind, aber sich dann doch wieder irgendwo gehen lassen. Wie sagt man so schön? Die Laster ändern sich, aber die Summe bleibt dieselbe. Ja, dazu passt auch die nächste Meldung. Es gibt eine neue Open-Air-Location und zwar nennt sich die Gleis 19 und ist, wie schon der Name sagt, im 19. Bezirk, genauer gesagt in der Nähe des Bahnhofs Heilingstadt bei den alten Medienhäusern. Sie hat sich in kurzer Zeit schnell als beliebter Ort für elektronische Musikevents etabliert. Gleis 19 bietet eine urbane Atmosphäre im industriellen Flair, Container zum Beispiel, und eignet sich hervorragend für Open-Air-Veranstaltungen. Für aktuelle Informationen zu kommenden Events bietet sich natürlich die Plattformen von Gleis 19 und auch der Drogerie zu besuchen, wo diese Events dann angekündigt werden. Spannend auf jeden Fall, von der Größe her cozy, circa maximal 250 Leute, wie man mir gesagt hat. Ja, und auf jeden Fall eine der vielen Bereicherungen, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Kommen wir also jetzt zu unseren Studiogästen. Das Interview ist lang genug. Peter Kruder und Richard Dorfmeister sind seit den 1990ern international Synonym für entschleunigte Eleganz, für das, was man später als Downbeat bezeichnet hat. Ein Genre, das sich nicht erfunden, aber definiert haben. Es gab einige Meisterwerke, unter anderem die K&D Sessions, die wurden 1998 veröffentlicht und da wurden sie dann richtig berühmt, von London bis Tokio, von New York bis Berlin. Und jetzt sind sie auf Tour, schon seit 2024, mit neuem Bühnenkonzept, multidimensionalem Visual Setup und einer Auswahl aus alten Remixes, neuen Tracks und dem Material ihres Albums 1995. Da haben wir ja zuletzt 2020 das Interview gemacht. Der Titel sagt aus, dass es aus jener frühen Phase stammt, die ihre musikalische Handschrift geprägt hat. Analog, rough und rauchig. Ja, und die neue Tour, K&D Sessions Live, das ist eben jetzt auch eine Live-Tour, wo man eben Studiomusiker dazugeholt hat und die spielen sozusagen die Tracks neu ein. Die Tour führt sie unter anderem nach Berlin, Paris, London, Wien und Zürich. Wie schon erwähnt, im Konzerthaus 19. und 20. Juni. Ihr Bühnenkonzept setzt auf eine aufwendige visuelle Gestaltung. Ja, und mehr muss ich jetzt eigentlich nicht mehr dazu sagen. Wir haben uns im Studio getroffen und haben uns unterhalten. Ja, was für ein Ambiente hier. Ich bin im Studio von Kruder und Dorfmeister und darf heute 5 Jahre danach sozusagen, alle 5 Jahre wieder, eine weitere Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit euch aufnehmen. Servus Richard, servus Peter.
Hallo,
hallo. Hallo, servus.
Jetzt sage ich einmal danke für die Einladung. Ich darf ja hier sein. Habt ihr eigentlich hier schon einmal so eine richtige Party? Habt ihr schon einmal aufgedreht, die Boxen hier, die ich hier im Hintergrund sehe, die Zuhörer nicht sehen können?
Die laufen immer auf Anschlag.
Und ihr habt angenehme Nachbarn?
Ja, wir haben Nachbarn, die...
die stehen auf unseren Sound.
Die das auch super finden, genauso
ist es. Sehr schön. Wisst ihr eigentlich noch, wann ihr euch das erste Mal getroffen habt? Wir haben da ja im Vorfeld ein bisschen gerätselt, so in diesem Vor-Blabla. Und sind irgendwie aufs Jahr 1990 gekommen. Kann das stimmen?
Das geht sich genau aus. Circa, ja, 1990 in der Schandstraße im 14. Bezirk im ehemaligen Morose-Studio.
Und ja, dann ist es einmal so lose weitergegangen, oder wahrscheinlich? Bis es dann wirklich losgegangen ist sozusagen, oder?
Es gab eine Zeit lang ein paar Versuche und dann so richtig gefruchtet hat es dann 1993 mit dem Release von der G-Stone EP.
Aber war Sympathie von Anfang vorhanden?
Ist bis heute nicht da.
Naja, warum ich da sitzen darf, es gibt ja eine legendäre Tour, möchte man schon fast sagen. Es ist die K&D Sessions Live Tour. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Genau, richtig. Ja. Sehr gut.
Und die führt euch ja in Opernhäuser und besondere Bühnen, also quasi von Wien in die Welt. Eure aktuelle Tour führt euch an Spielorte, von denen man wahrscheinlich früher nur träumen konnte. Die Elbphilharmonie zum Beispiel in Hamburg ist ja so eine. Oder das Wiener Konzerthaus. Waren das so Traumdestinations von euch, wo ihr gesagt habt, da möchte ich oder da möchten wir irgendwann einmal auftreten?
Ich glaube, wir haben einfach das richtige Ambiente für so eine Art von klassischen Release gesucht. Die K&D Sessions sind sozusagen einfach jetzt für uns das klassische Ding geworden. Und das passt halt auch sehr gut in spezielle Venues, wie zum Beispiel die Elb oder alles mögliche. Wir haben diverse Philharmonien, das KKL in Luzern jetzt demnächst, etc. etc. Und es ist auch spannend für die Leute, die kommen, weil es ist dann auch besser zu genießen in gewisser Form, in so einem tollen Surrounding. Und wir spielen halt wirklich die Tracks von der K&D Sessions und so passt das alles ganz gut zusammen.
Ich meine, wenn ich jetzt die Frage stelle, hättet ihr euch in den 90ern jemals ausgemalt, dass eure Dub- und Downtempo-Klassiker oder Beats mal zu solchen Klassiker in dermaßen ehrwürdigen Hallen wären, dann hättet ihr wahrscheinlich gesagt, nein, oder? Aber sind das jetzt wirklich für euch auch Klassiker, die es dann noch in 20, 30 Jahren auch sein können?
Das sind Klassiker, das merkst du auch bei den Leuten, die nachher kommen und die haben so viele Erinnerungen und Erlebnisse mit diesem Sound. dass das schon über mehrere Generationen jetzt geht und erinnern uns auch immer wieder daran, wie viel das bewirkt hat in verschiedenster Form.
Wie ist denn eigentlich die Atmosphäre in so einem ehrwürdigen, ist ein Opernhaus, oder kann man eigentlich sagen, oder ein Konzerttheater? Werden da die schweren Holzsitze zum Dancefloor oder haben die Leute ehrfürchtig im Sessel gelauscht?
Es ist irgendwie in jeder Location anders. Jetzt zum Beispiel in der Elbphilharmonie sind am ersten Tag die Leute schon bei der zweiten Nummer gestanden und haben getanzt. Am zweiten waren die Leute verhaltener, haben aber dann viel euphorischer am Ende getanzt. Also das, ich glaube, viele Leute haben ein bisschen Respekt vor den Locations natürlich. Mhm. Und also man ist dann nicht so angehalten zum Grölen und
so halt. Gegrölt, wird gegrölt.
Es wird gediegen geschrien.
Aber natürlich darf er drinnen, in den meisten Häusern darf man ja keine Getränke drinnen haben oder so.
Und
darf
er mit den Getränken, ist nicht so das Problem. Das Problem ist eher der Haze, also
der Nebel.
Nebelmaschine, die wir brauchen für unsere Lichtshow. Und die in manchen Häusern ist das verboten. Und das ist dann so nicht ganz ideal für die Show, aber es hat trotzdem funktioniert in der Elb zum Beispiel.
Müsst ihr eigentlich dann euren Sound oder musstet ihr euren Sound für die perfekte Akustik in diversen Sälen anpassen?
Ja, absolut. Ja. Ja, also zum Beispiel in der Elbphilharmonie die Elbphilharmonie ist so gebaut, dass wenn du auf der Bühne stehst und am höchsten Sitz in der Elb sitzt und es unterhalten sich zwei Menschen auf der Bühne, dann verstehst du am höchsten Sitz jedes Wort. Ja. Und jetzt muss man sich das übersetzen auf ein Schlagzeug, ja, was ca. 340 Mal so laut ist wie eine normale menschliche Stimme. Und das ist dann sehr schwer unter Kontrolle zu kriegen in so einer Location. Und überhaupt, wenn du das dann mit elektronischen Sounds mischt, dann wird es überhaupt ganz schwierig. Also die Locations sind, also überhaupt diese Konzerthäuser, das wissen wir jetzt aus der mittlerweile mehrmaligen Erfahrung, sind eigentlich sehr schwer zu spielen. Also es ist nicht automatisch, dass der Sound dort wahnsinnig toll ist. Also das ist gar nicht gegeben. Wir haben zum Glück einen irrsinnig guten Engineer, den Christoph Abfalter, der das dann immer löst, aber der auch manchmal wirklich schwitzt.
Und da gibt es wahrscheinlich auch die ganzen Engineers vor Ort, die dann vielleicht Meinungsverschiedenheiten haben mit eurem, oder kommt das nicht vor?
Na, die sind eigentlich alle, die meisten sind eigentlich sehr nett und sagen dir dann schon im Vornherein, was du aufpassen musst, was für eine Lautstärke der Sound kippt und so. Also wir haben bis jetzt eigentlich im Gegensatz zu vorher gehörten Sachen eigentlich nur sehr positive Erfahrungen.
Da wollte ich einhaken, gibt es eigentlich auch Feedback von Klassikfans, die euch dort in diversen Häusern jetzt zum ersten Mal erlebt haben.
Wo ist das Orchester?
Ja, gibt es das?
Ja. Ja.
Und das heißt, ihr nehmt es dann einfach da mit dem Achselzucken hin. Aber jetzt gibt es ja ein Orchester bei euch.
Ja. Es gibt das Peace-Orchester, aber ja. Es gibt leider schon kein Orchester.
Na, aber ihr habt ja eine Band mit, oder?
Wir haben eine Band mit,
das ist unser Orchester.
Genau, das ist ja euer Orchester.
Ja, wir haben schon die Tradition von damals Rockbands in klassischen Ambientes, das ist ja nicht unbedingt ganz neu. Es gab ja schon Deep Purple in der Royal Albert Hall und diverse andere. Ich glaube, der Reiz liegt einfach an diesem Clash von Electronic Sounds in einem klassischen Ambiente für Leute, die auch ein Faible haben dafür, für beides nämlich haben. Und das ist eher der Schlüssel zu dem Ganzen.
Glaubt ihr, dass es Leute gibt, also so Abonnenten dieser Häuser, die sich dann wirklich auch alles anschauen, von der klassischen Präsentation bis eben zum KND in Konzert? Ja,
ich habe eher Angst um die Abo-Leute, die Abos haben, die dann immer zum Abo gehen müssen und die sind dann vielleicht überrascht, aber vielleicht entdecken sie auch was Neues dadurch.
Du hast wirklich Angst um die?
Ja, total.
Total. Ja. Aber zum Beispiel die Elb als Beispiel, viele haben unseren Event genützt, um das erste Mal in die Elb zu gehen. Also das ist auch, also das haben wir auch von vielen gehört, die waren noch nie da, super, jetzt spielen wir da, dann gehen wir mal dahin.
Und uns war auch überhaupt nicht bewusst, was für einen Stellenwert die Elb in Hamburg hat. Es ist wie so wie der Stephansdom, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, es gibt wenig Häuser, die mehr Renommee haben. Eure Show wird ja auch als authentisches, emotionales, kaleidoskopisches, audiovisuelles Konzerterlebnis bezeichnet. Aha. Das habe ich jetzt aus dem Internet.
Wow.
Das hat mir mein Freund Chetty, kennst du Chetty? Mhm. hat mir das ausgespuckt. Mhm. Was kann man sich eigentlich darunter vorstellen? Arbeitet ihr mit speziellen Visuals oder Lichteffekten, um auch in die großen Seele, in eure Klangwelt zu tauchen?
Ja, wir haben den hervorragenden Lichtmeister, den Gerd Schneider. Das ist der wohl weltbeste Lichtmann. Der ist mit uns auf Tour. Der macht einmal das Licht einfach für die Show, was er mit einer wirklichen Hingabe sehr emotional und toll macht. Und dann haben wir noch natürlich für unsere visuelle Unterstützung unser Visual Genius, den Jascha Süß, mhm, mit, der auch ganz was Spezielles für diese Show entwickelt hat. Eine 3D-Projektion, die man, weil wir öfters in so 360er-Hallen spielen, also wo die Leute rund um uns herum sitzen, die man aus allen Blickwinkeln sich anschauen kann und die wirklich die 3D ist, also es sind so richtige Figuren in einem großen 6x3 großen Rechteck.
Es gab ja die legendäre K&D Club-Stimmung. Die kenne ich ja jetzt auch schon seit den 90ern. Es waren immer Visualisten dabei und ich glaube, ihr wart da immer ganz weit vorne dabei, ob es jetzt unser lieber Freund Fritz Fitzke war oder alle, die danach gekommen sind. Wie schafft ihr es, eine solche K&D-Club-Stimmung in diese ungewöhnlichen Locations zu übertragen? Wie glaubt ihr, ist das möglich? Sind da die technischen Voraussetzungen in diesen Locations dann schon gegeben? Weil wenn wir uns an die alte Meierei erinnern, da mussten wir 20...
Also das mit der Club-Stimmung ist es nicht so in unserem Kopf in dem Sinne, weil wir eigentlich eine Idee gefunden haben, wie man die K&D-Sessions umsetzt. Und das ist ja zuerst einmal auf ziemliche Schwierigkeiten gestoßen, schon technischer Natur, weil wir ja die ganzen alten Tracks, die Einzelspuren ja nicht damals gesaved haben, aus ökonomischen Gründen damals. Und haben jetzt in einer Riesenarbeit diese alten Sounds rekonstruiert. Mhm. Und zwar wirklich eine Mörderarbeit.
Wie stellt man sich das vor? Ich meine, wenn man diese alten...
Wir sprechen Archives, alles von den Early 90s, Mid 90s, wo über die Jahre natürlich die meisten Geräte gar nicht mehr funktionieren. Und so war es eine echte Herausforderung, das überhaupt möglich zu machen.
Ja, da springe ich jetzt glatt dahin, wo ich später hin wollte, von Atari zu Ableton. In den frühen 90ern, da ist immer gestanden, die berühmten Bedroom-Produzenten, Krud und Dorfmeister, und du sprichst es ja gerade an, die einfachen Sampler und Bandmaschinen. Heute läuft ja alles über Laptops, was ich hier sehe natürlich, moderne Software. Wie hat dieser Technologiewechsel überhaupt eure Arbeitsweise beeinflusst und wie geht das dann? Wie kann man sich das dann vorstellen, dass man dann diese alten Nummern quasi authentisch wieder ins Jahr, sage ich mal, 24, 25 bekommt?
Ja, du musst aber, also was wir gemacht haben, wir haben eben das ganze alte Equipment aufgebaut und dann musst du Spur für Spur aus dem alten Equipment auf die neue Technologie überspielen. Und das ist ein langwieriger Prozess. Das hat circa 4 Monate gedauert, die ganze K&D-Sessions zu überspielen.
Tag und Nacht?
Ja, mehr oder weniger Tag und Nacht. Wir haben einen tollen Studioassistenten, den Thomas. Der hat geschwitzt und Tag und Nacht gearbeitet, damit wir auch fertig werden. Mhm. Und dann hat man das in das neue System gebracht. Dann hat man das dort wieder nochmal organisieren müssen, ausrichten, die Grooves wieder so hinkriegen, wie die im Original waren. Das ist auch alles wirklich sehr kompliziert. Ja, und dann haben wir diese Spuren den Musikern weitergeben. Und haben sich dann entschieden, was sie spielen können davon, was sie selbst machen können, was wir dann noch vom jetzt Laptop live dazu steuern müssen, weil es einfach nicht machbar ist. Und diese Mischung ergibt dann quasi den Sound auf der Bühne, den wir jetzt haben.
Wo ist diese Idee entstanden, dass man sagt, wir machen das jetzt wirklich live mit einer Band? Weil das ist, ich nehme mal an, äußerst aufwendig.
Ja, das war eine typische Alkoholidee, obwohl ich keinen Alkohol mehr trinke.
die letzte Alkoholidee von dir.
Das ist eine gute Brücke zum K&E-Wein.
Das ist eine sehr gute Brücke.
Das ist zwar keine Schnaps, K&E-Schnaps, aber es ist ein K&E-Wein.
Meine Weinidee. Sowas fällt dir
nicht ein. Nein, Schnaps-Idee ist es ganz sicher nicht, wenn man das anschaut, wie gut das funktioniert.
Aber hätten wir gewusst, was für ein absurd großer Aufwand das Ganze ist, hätten wir es uns vielleicht nochmal überlegt. Aber es war scheinbar Schicksal.
War das so die Jubiläumslaune, so 25 Jahre Album, 30 Jahre K&E, oder war das einfach schon lange euer Traum, eure Tracks mit echten Instrumenten neu zu interpretieren?
Es steht immer schon im Raum, dass wir mit Musikern was machen. Und es war jetzt halt zu dem Event der 25 Jahre K&E Sessions, wo wir auch dieses jetzt super aufwendige Boxset mit extra Platte und extra Mixes und bla 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 gemacht haben, war das jetzt auch so auch ein bisschen im Zuge dessen, wie macht man das jetzt? Wie geht man mit dem um? Und dann war eben die Uridee, dass wir das zu zweit in unserem bewährten Setup machen, war irgendwie so nicht so wirklich hot für uns einfach. Und
also dann, das alte Kraftwerkmodell.
Ja, das ist, genau. Was wir eben schon machen, was auch super ist und was wir auch sehr gerne machen und was auch super cool funktioniert und die Leute lieben es auch. Aber wir haben jetzt dann für die Sessions, weil die Sessions sich auch natürlich auch vom Sound so anbietet, uns gedacht, dass wir das vielleicht auch mit einer Band umsetzen könnten. Und dann haben wir diesen Ball ins Rollen gebracht.
Genau, und nehmt uns mal mit, oder mich und die Hörer, zum ersten Auftritt mit der Band. Wie hat sich denn das für euch angefühlt? War das ungewohnt oder das pure Euphorie? Habt ihr euch dann so als Bandleader oder als Dirigenten eure eigenen Songs gefühlt? Ihr seid ja selbst auch ab und an an den Instrumenten, Peter, an den Synths natürlich und auch an der Gitarre, oder? Mhm. Und Richie immer wieder an der Querflöte. Mhm. Wie war das da so, das erste Mal zusammenkommen? Kann man sich da noch erinnern, oder?
Es ist ehrlich gestanden, jetzt nachdem das alles gut geklappt hat, ist einfach auch eine tolle Herausforderung, die dich halt ein bisschen raus aus deiner super Komfortzone nimmt, weil das ganze System war ja super eingespielt vorher. Und mit einem Schlag haben wir nicht gewusst, wie soll man das überhaupt wirklich jetzt real umsetzen. Mhm. Und das ist jetzt geglückt und wir spielen das jetzt das ganze Jahr noch weiter und vielleicht nächstes Jahr auch noch ein bisschen und sind froh, dass es einfach klappt hat in der Form.
Ja. Das heißt, ihr habt jetzt eure Wunschband.
Ja, man kann da auch noch ein bisschen ausführen. Es war natürlich Wochen von Proben mit den Jungs und dieses quasi auch das Set zusammenbauen und dann auch die Jungs dorthin zu kriegen, wo sie halt wirklich wie eine alte, kaputte Platte klingen und diese Samples und so. Und es war dann, ich muss sagen, die erste Show in der Elbphilharmonie war dann die Band nochmal 10% besser als bei jeder Probe. Und es war schon dann sehr euphorisch. Ich war dann wirklich nach der Show ich war so happy, dass das so gut hingehauen hat. Also überhaupt die erste Show. Und wir sind ja auch so wahnsinnig. Also der legendäre Stefan Strüber, der uns ja für K7 eigentlich entdeckt hat, war bei der Show in Hamburg. Und der ist dann nach der Show zu uns gekommen und hat gesagt, ihr seid die größten Idioten. Normalerweise spielt man 200 Konzerte und dann spielt man in der Elbphilharmonie. Ihr fangt gleich dort an, in der schwierigsten Location, die es überhaupt gibt. Aber es war richtig
toll. Wie kam es überhaupt dazu, dass das dann dort losgegangen ist?
Wir haben das angeboten bekommen, vor längerem schon einfach. Und haben das dann ganz leichtsinnig, wie wir so sind, einfach auch gesagt, ja super, dann fangen wir dort gleich an. Ja.
Und wie habt ihr dann das Recruiting gemacht? Ich nehme mal an, die Musiker sind nicht alle aus Wien, oder sind sie alle aus Wien?
Die sind alle aus Wien, ja.
Sind alle aus Wien. Ja. Wie ist das vonstatten gegangen? Ich meine, wie viel sind denn das überhaupt?
Vier.
Habt ihr die alle schon gekannt? Oder
uns ist der Andreas Lettner vorgestellt worden. Das ist unser Musical Director quasi sozusagen und Schlagzeuger. Und mit dem haben wir diese Idee besprochen, prinzipiell. Und dann hat er uns Vorschläge gemacht für die jeweilige Position, die wir uns halt gedacht haben. Also ein paar Percussionisten, ein Keyboarder, ein Bassisten dann auch noch. Und dann hat er uns jeweils ein paar Vorschläge gemacht. Und dann haben wir den Albin Januszka, den kennen wir sowieso schon ewig.
Den kennen wir auch.
Das ist ein super Typ, haben wir gewusst, dass der toll ist. Und Peter Schönbauer war ein Vorschlag von Andreas und der ist auch ein Mega-Bassist, also richtig, richtig Oberliga. Und dann unsere Geheimwaffe,
der Max.
Max Kanzler, Perkussionist und Entertainment-Meister. Ja, und die Band ist toll, wir sind super happy, dass wir die Jungs haben.
Und gibt es da so ein Ersatzteam auch oder sind immer dieselben und wenn einer krank wird, ausfällt?
Ja, aber haben wir den Fall jetzt noch nicht gehabt.
No. Gottlob noch nicht. Ja, wie viele Shows gibt es? Wir haben vorher gerätselt, du hast selber nachgeschaut im Kalender, um die 40.
Jetzt haben wir 13 gespielt und wir spielen sicher noch 40 und es werden andauernd mehr. Also
das heißt, das, was da jetzt aufgebaut wurde, soll ja dann nicht irgendwann zu Ende sein, oder? Oder wollt ihr dann irgendwann einmal sagen, gut, jetzt machen wir was Neues, jetzt überlegen wir uns wieder was?
Es wird im Anfang 26 wird's dann schon langsam zu Ende gehen.
Und was dann kommt?
Ist noch geheim.
Ist natürlich sehr, sehr geheim.
Schauen wir mal.
Du hast, du weißt, dass das mein Lieblingssatz von euch ist. Schauen wir mal. Du hast es selber gesagt, eure Musik war ursprünglich im Studio geschichtet, gesampelt und perfekt abgemischt.
Okay, also was ich noch sagen wollte zu dem Live-Ding ist, dass durch das viele Spielen entwickelt sich die Band ja auch immer mehr zusammen zu einem Unit und man wird einfach immer besser. Ja? Und das am Anfang bei der Premiere waren auch alle recht nervös und dann hat sich das mit jedem Auftritt gelockert und das merkt man auch, wenn man die Aufnahmen hört, dass die Tracks und das Spielen einfach immer lockerer und selbstbewusster und vertrauensvoller in sich selber wird und dadurch ist die Show dann auch viel besser.
Da wollte ich gerade einhaken, musstet ihr auch kreative Workarounds finden, um bestimmte Sounds live umzusetzen? Habt ihr vielleicht oder haben die Musiker dann in Stücken vielleicht bewusst neues Leben eingehaucht, statt sie eins zu eins zu reproduzieren? Und werden dann vielleicht bei den einen oder anderen Auftritten... Na,
ursprünglich haben wir gesagt, wir wollen eigentlich das mal so umsetzen, wie es ist. Wir wollen jetzt nicht komplett abstrakte Version davon bauen oder zu loose sein. Und jetzt ist so, dass wir schon auf einem anderen Level sind und wissen, dass das geht. Und jetzt gibt es einfach Freiräume in den Tracks, wo man dann von dem Original ein bisschen abweicht. Und da wird's
ein
dann
Solo
auch
reinspielen.
Ja, ich glaube, man braucht beides. Man muss diese Basis mal bauen und dann kann man davon Variationen dann machen. Ja.
Ich habe früher von den alten Sounds gesprochen und auch das Album 1995 war ja davon geprägt. Knistern gehört immer ein bisschen dazu, oder bei euch? Mhm. Vermisst ihr dieses Knistern in der heutigen Zeit, wo alles so aalglatt ist und die Technologie alles so rausgebügelt? Oder gibt es das Retro-Gerät, das
nicht geworden, das da immer wieder... Aber das Knistern war ja ursprünglich nicht geplant. Das war ja dahergehend, das hat sich ganz von allein ergeben, weil die ist ja von Platten gesampelt worden und da war immer ein bisschen Knistern drauf und dadurch war das ganz normal. Und wir haben auch über das gar nicht so nachgedacht, sondern es war einfach Teil des Sounds.
Aber bewusstes Nachknistern?
Das hört man. Wenn man das nachträglich aufknistert, dann knistert es nicht mehr so gut.
Wie kann man eigentlich euren Sound einordnen? Er lässt sich ja eigentlich in keine Schublade stecken. Schon auf den ersten EPs habt ihr Dub, Acid Jazz, Hip-Hop, Bossa Nova, Drum and Bass zu einem einzigartigen Sound-Gumbo, möchte ich fast sagen, vermischt. Auch dann die Tracks aus dem Album 1995. Kann man das so einordnen unter dem vielleicht ein bisschen Allerweltsbegriff zeitlose Musik?
Das ist das gewünschte Ergebnis, wenn man sowas macht, dass das möglichst lang hält und möglichst ungefärbt durch den Moment ist, in dem es entstanden ist. Wir haben sie jetzt vor ein paar Tagen gerade Portishead angehört und das klingt auch noch extrem fresh. Das altert irgendwie sehr gut und wir haben auch das Glück, dass unsere Musik irgendwie sehr gut altert und irgendwie nicht zu viel es hat zum Beispiel in der Zeit, ist uns in den 90ern ist uns öfters vorgeworfen werden, dass unsere Beats nicht richtig knallen. Ja? Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Genre Big Beat von früher anhöre, wo die Beats geknallt haben, ja, dann wird mir fast übel, wie schlecht es ist. Ja. Nein, und das ist, da bin ich froh, dass wir da irgendwie einfach unsere eigene Suppe gekocht haben und deswegen hält es auch ein bisschen besser als...
Fahrstuhlmusik hat es auch öfter geheißen.
Ja, aber die...
Das waren aber eher die Trittbrettfahrer, die
da... Ja, aber ich habe nichts gegen Fahrstuhlmusik.
Okay. Die lieben Fahrstuhl.
Fahrstuhlmusik ist, kann man es wirklich nicht nennen, finde ich, weil diese Art von Musak, das wirklich ein anderes Genre. Es kommt wahrscheinlich daher, diese Bewegung kam daher, weil es war so beliebt nach dem Release am Ende der 90er und 2000er, Anfang 2000, dass das so omnipräsent war. Das ist so, wie wenn ein Film rauskommt und er wird überall in allen Medien gehypt und du sagst, na, irgendwie will ich das nicht, das ist mir zu präsent. Und dann kommt es zu so einer Art Abwehrbewegung. Aber tatsächlich ist es so, dass jetzt nach all diesen Jahren die Songs für mich immer noch gut funktionieren. Und das ist, finde ich super, normalerweise hört man das schon, dass die Sachen altern und man spürt es so stark. Und deswegen bei Portishead ist es auch wie so eine Art Stimmung, die transportiert wird, an die man sich immer wieder erinnert. Und bei uns ist es ähnlich. Und dadurch, dass es nicht so von Fashion, Movements musikalischer Natur stark beeinflusst ist und wirklich eine Art eigenen Sound unter Anführungszeichen hat, hält es einfach.
Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet. Worin könnte man in wenigen Worten das Geheimnis zusammenfassen, dass diese Musik heute noch zündet?
Es ist, wie es der Richard gerade gesagt hat, es ist ein Gefühl. Die Musik gibt dir ein Gefühl einfach. Und viele Menschen, die das Gefühl damals eben erlebt haben und gespürt haben, freuen sich, wenn sie jetzt in unser Konzert gehen und das wiedererleben. Und das ist ja unser größter Wert, dass wir einfach ein tolles Memory sind. Und das Memory wächst mit jeder Krise in dieser Welt. Ja. Also jetzt im Moment, wo die Welt ganz schlecht ausschaut, ist dieses Memory noch mehr wert.
Das ist absolut richtig. Man könnte wirklich jetzt wieder ein bisschen den Bogen zum Wein spannen, wo wir ganz am Schluss hinkommen, aber der alte Stoff ist gut gealtert.
Ja.
Fast wie guter Wein. Jetzt sind wir in Wien, wir sitzen in Wien. Wien war ja früher natürlich auch ein ganz wichtiger Boden für euch. Mittlerweile habt ihr die Heimspiele auf ein Minimum reduziert. Während wir diesen Podcast hier aufnehmen, sind natürlich alle Shows schon ausverkauft. Das Konzerthaus ist ja nicht das erste Mal für euch. Da gab es ja schon was, oder? Mhm. Allerdings noch in der alten Konstellation. Wien war euer Sprungbrett und ist bis heute eure Base. In den 90er Jahren habt ihr regelmäßig aufgelegt und die Wiener Clubszene mitgeprägt. Wie hat euch eigentlich die Stadt beeinflusst? Spürt man in Wien und in eurer Musik, sei es die Gemütlichkeit der Kaffeehäuser, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, oder den Dub im Donaukanal. Wie ist es für euch, nach Jahrzehnten internationaler Gigs nun 3 Heimspiele im Wiener Konzerthaus zu geben?
Zwei. Ja. Wir haben das ja schon versucht in der Oper vor einigen Jahren. Und dann hat sich das Konzerthaus angeboten und also im Burgtheater war man soll, nicht in der Oper.
Ja. Genau, im Burgtheater.
Und die Oper war dann immer wieder als Steigerungsstufe. Ich habe immer das Gefühl, wir versuchen einfach uns weiterzuentwickeln und weiter zu steigern, ja, mit dem, was wir machen. Und da wäre halt die Oper möglich gewesen, aber dann doch nicht, weil zu schwierig in der Produktion. Und dann ist es halt doch wieder das Konzerthaus geworden, weil die fit genug sind, so eine Art elektronische Sache in der Form umzusetzen. Ja, die sind es gewohnt, diese Art von Darstellungen. Ne?
Gibt es eigentlich den Traum, in der Oper mal zu spielen? Weil wir das jetzt versehentlich gesprochen haben. Ich schneide es, glaube ich, nicht raus. Weil wir waren jetzt überall.
Also der Traum, also wenn es uns angeboten wird, werden wir sich sicher überlegen und würden es wahrscheinlich auch machen. Aber jetzt ein Traum.
Ich weiß nicht, es ist ja auch so, dass wir oft dann was machen, was nicht jeder erwartet. Ja. Wir haben ja auch früher Drum and Bass aufgelegt, wo jeder glaubte, wir spielen jetzt unbedingt Downbeat. Ja, also wir haben dann auch immer gesagt, wir lassen uns die Freiheit zu tun, was wir wollen. Und vielleicht kann es auch sein, dass eine Umkehrbewegung einsetzt und dann geht es wieder weg von den Opern. Und
wir spielen Konzert wieder in Bricks.
Und wir spielen in Bricks mit
Organ
promoted bei Rudi Frani. Ja,
ja. Eine Side-Note für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben. Der Bricks war ein Club, den der Rudi in den
1994, glaube ich, war das
94,
erste Mal.
95. Und da hat er uns eingeladen und da haben wir regelmäßig gespielt und haben legendärerweise immer unsere Gage verdoppelt.
Richtig. Ja,
und der Club hat sich ausgezeichnet durch die Tatsache, dass es keine Lüftung gab.
Ja, und beim,
nämlich gar keine.
Wir haben dann aufhören müssen, weil beim letzten Gig reihenweise die Leute in Ohnmacht gefallen sind.
Richtig, man muss ja dazu sagen, wenn man schon in diese Wattenkiste eintaucht, die Anlage kam damals ja von Hans Holler. Und das wurde ja noch, das war ja noch möglich, damals so eine Anlage, die war ja verhältnismäßig fett, muss man ja zugeben, da reinzustellen, ohne diese ganzen Genehmigungen. Und das hat natürlich dann 1996 schon aufgehört. Ja. Und ich war jetzt unlängst wieder mal dort und das ist natürlich ein Schatten seiner selbst.
Ja.
Und der alte Besitzer hat es jetzt auch mittlerweile übergeben. Aber es waren irgendwie unvergessliche Abende. Jetzt springen wir tatsächlich in die echte Clubkultur, nachdem ja das Konzerthaus leider ja schon ausverkauft ist. Aber noch eine Frage hätte ich dazu. Ja. Es wird ja in letzter Zeit auch geöffnet für modernere Formate. Unlängst hat auch der Kollege Benny Fleischacker, der in einem der vorigen Podcasts war, kein Sonntag ohne Techno dort gemacht. Findet ihr das gut, dass solche Häuser geöffnet werden für so neue Formate? Sei es jetzt eben ein legendäres DJ-Duo, Prozentenduo, das eine Live-Show macht oder überhaupt einen klassischen Rave?
Ja, super. Ja, sicher. Nee, ich glaube, es ist nicht einfach. Ich glaube, das ist das Hauptproblem für die meisten Konzerthäuser, dass sie junges Publikum dort hineinbekommen. Weil einfach die Klassik wahrscheinlich nicht mehr die Strahlweite hat, die es mal früher gehabt hat.
Wenn ich jetzt nach ungewöhnlichen Erlebnissen frage, dann ist das auch so ein Allerweltsthema. Aber mir fällt ein, ihr wart ja am Burning Man im berühmten Mad Year 2023. Und ich glaube, das wird wohl eines der ungewöhnlichsten Erlebnisse forever bleiben. Wie hat sich das für euch?
Es war sicher. Man muss sagen, wir haben die Idee gehabt, dass wir unseren Tourstart in Amerika, wir haben eine echt große Amerika-Tour mit, weiß nicht, 10 Shows oder noch mehr gemacht und haben diese glorreiche Idee gehabt, die beim Burning Man zu starten. Was jetzt einmal prinzipiell nicht empfehlenswert ist, aber wir waren dort und wir waren 2 Tage dort und es war eigentlich wirklich magisch und unglaublich toll und wir haben definitiv einen unserer all-time favorite besten Gigs dort gespielt, also das hands down sicher für mich in den Top 3 aller Gigs, die wir jeweils gespielt haben. Und in derselben Nacht haben wir dann nochmal gespielt um 6 in der Früh, von 6 bis 8 haben wir so ein Sonnenaufgangsset.
Das hört ja nie auf, glaube ich, oder? Es geht immer
durch. Ja, es geht, geht mehr oder weniger rund um die Uhr. Und dann haben wir so ein Sonnenaufgangsset gespielt, was auch noch super war. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt oder in unseren mehr oder weniger Wohnwagen. Und dann sind wir aufgewacht und dann ist der ganze Burning Man unter Wasser gestanden. Und dann hat es einmal geheißen, das dauert jetzt mal, weil der Burning Man, interessanterweise, das ist in einem Salzsee und das ist jetzt kein Gatsch in dem Sinne, sondern das ist wie Klebstoff. Und wenn du dann mit dem Auto fährst, dann fängt an, dieser Klebstoff auf deinen Reifen zu kleben, bis dann die Radkappe voll ist und dann stecken alle. Ja. Und das war das Ding, dass sie dann kein Auto da rausbewegen hat dürfen. Und uns ist gesagt worden, das war am Samstag in der Früh, Samstag am Nachmittag, dass das wahrscheinlich dauert bis Donnerstag oder so, bis wir da raus können. Für uns wäre das ein Problem gewesen, weil am Donnerstag schon unsere Tour anfängt. Ja. Und es ist dann ein bisschen besser ausgegangen, wir sind am Montag dann rausgekommen. Aber es war eine super Erfahrung und selbst mit dem Gatsch-Wahnsinn war es eine super Erfahrung, weil das ganze Festival, man muss sich vorstellen, da sind 74.000 Menschen. Und die haben sich aber alle gegenseitig unterstützt. Also das ist auch, das war schon ein toller Event in dem Sinn auch dann.
Gibt ja viele Fotos von euch.
Ja.
Mit der Thievery Corporation.
Ja. Ja, die waren die Thievery, der Rob von den Thievery, ein lieber Freund von uns, der war auch dort, der hat auch mit uns Party gemacht, alles mögliche, ja.
Wie ist eigentlich das Verhältnis zu diesen alten Legenden? Thieverys waren ja immer dabei, leider haben wir sie gemeinsam zu unserer Veranstalterzeit nie gemeinsam nach Wien gebracht, war damals wahrscheinlich schon zu teuer. Das Bodyset vorher erwähnt, gibt es da immer noch Austausch? Ist da immer noch so?
Ja.
Ja, es gibt eventuell die Idee mit eben den Thieverys und Nightmares on Wax nächstes Jahr zusammen was zu machen in Amerika, einen gemeinsamen Auftritt. Ist noch nicht fix, aber das spürt man auch, dass die Sounds, das irgendwie zusammenpasst bei uns. Und das wäre so das Package dann.
Aber ein gemeinsames Konzert oder eine Art Collaboration?
So ein DJ-Act.
Quasi. Ja. Wie haltet ihr das eigentlich noch mit dem Unterschied zwischen diesem High-End-Hochglanzprodukt in den Häusern, die wir vorher schon angesprochen haben, und dem DJing? Gibt es euch als DJ-Duo, gibt es ja euch schon noch? Wer sich's erlauben mag.
Ja, wer sich's erlauben mag. Und vor allem, wir sind halt einfach super wählerisch.
Was die Location anlangt.
Weil zum Beispiel, wir haben jetzt vor einiger Zeit gespielt in Köln im FI. Ganz ein mega super Club. Das ist ein Club, der ist gebaut worden um ein Lambda Labs Soundsystem herum. Also da war zuerst das Soundsystem da und dann ist der Club darum gebaut worden. Kameraverbot, und einfach optimal. Also wirklich ein super, super, super Club. Und wir haben auch ein wirklich super Set dort, 4 Stunden gespielt. Großartig. Also so Sachen machen wir schon gern noch.
Aber in Wien fehlt ein bisschen der Zynophon.
In Wien gibt es jetzt keinen Club, wo wir spielen wollen würden, ganz ehrlich gesagt.
Ja, wir müssen ihn bauen, glaube ich.
Ja.
Ja. Weil wir gerade noch vom Burning Man gesprochen haben, ihr hättet ja auch mal Coachella spielen sollen. Ich glaube, das ging im Corona-Wahnsinn.
Corona, ja. Da haben wir's leider. Also wir waren im Line-Up, aber da war eben 2020 Corona, ja.
Und gab keine Fortsetzung dann?
Nein, das hat sich ja dann zweimal verschoben bei denen und dann ist irgendwie, die haben sich neu ausgerichtet, nämlich auf ein extrem junges Publikum, nachdem das eine Jahr, wo dann Blur gespielt hat und die sind da so wahnsinnig gescheitert vor, 40.000 Leuten, wo keiner die kannte. Und dann haben die jetzt als New Policy einfach auf Kids ausgerichtet. Da sind wir die Falschen dann.
Amerikanischer Musikgeschmack. Wie haltet ihr es jetzt mit den USA? Ich meine, man kann natürlich nicht die ganzen Musikbegeisterten strafen dafür, dass sie einen deppen Präsidenten haben, aber gibt es da von euch auch Ideen zu sagen, wir machen mal ein bisschen ein Päuschen, schauen, wie sich das entwickelt? Oder?
Nein, ich finde, es gab schon Meldungen, wieso fahrt ihr überhaupt nach Amerika jetzt in der Situation. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es genug Leute gibt, die nicht zufrieden sind mit dem momentanen Zustand und die kann man in der Art supporten.
Mhm. Gibt es irgendein Land, wo ihr sagt, da fahren wir nicht hin, weil das ist uns einfach so schrill? Ich meine, es gibt ja auch im arabischen Raum sehr viele Länder, die Unsummen zahlen, glaube ich, für alle möglichen Acts. Oder habt ihr da keine Berührungspunkte noch damit, diesen Märkten?
Also ich würde auf jeden Fall nicht mehr in Bricks spielen.
Okay. Das, ein wunderschöner hast du dich da herausgeredet. Wie lange haben Sie eigentlich die Staubkörner des Burning Man nach in eurem Gepäck und überall gefunden?
Ja, das ist interessant mit der Faszination, muss ich jetzt sagen, weil wie vorher die Hamburger, die Elb ist das Größte, was es gibt, ist für die meisten Amerikaner, mit denen wir damals gesprochen haben, auch unterwegs, ist der Burning Man, hat so einen unglaublichen Stellenwert und so eine Bedeutung, dass alle nur in die Knie gehen, wenn du sagst, ja, wir gehen zum Burning Man, dann löst das ziemliche Begeisterung aus. Das ist super. Ich hab's, in der Form habe ich das noch gar nicht verstanden. Das nicht verstanden vorher.
Ja. Aber den Sand gab's.
Das war Matt.
Matt, stimmt.
Man muss dann auch noch sagen, wenn man den Burning Man ordentlich macht, dann ist man so klug, dass man nach dem Burning Man zurück nach dem Nevada fährt, sich dort ein Hotel nimmt und sobald du dort eincheckst, dich einmal 4 Stunden unter die Dusche stellst. Und dann fühlst du dich wieder wie ein normaler Mensch und dann kann man dann auch schon wieder in die eisgekühlten Spielhallen und Restaurants gehen dort.
Kommen wir noch zum letzten Side-Hustle, dem Thema Wein. Es gibt ja auch K&D zum Anstoßen. Ihr habt ja tatsächlich schon 2023 einen eigenen Wein, K&D-Wein, herausgebracht. Einen roten namens Deep Shit und einen weißen namens High Noon. Wie kam es zu dieser genial-ironischen Idee?
Wie gesagt, die Idee war schon lang da. Es gab dann plötzlich die Möglichkeit, das umzusetzen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und es gab dann eben die Zusammenarbeit mit Familie Markovic, wo das plötzlich geklickt hat und man gemerkt hat, dass gut, das könnte funktionieren mit denen. Und dann auch hat man gesagt, okay, wir haben Wir machen ein Design mit dem Alex Wiederin und alle Komponenten, die dazugehören, einen eigenen Wein rauszubringen, waren dann plötzlich da und dann haben wir es einfach versucht. Und dann auch der Upset, wie verkauft man das dann, wie kriegt man das unter die Leute, das sind ja alles Schritte, die man erst lernen muss. Wir haben, ist ähnlich wie mit dem Live-Spielen. Wir haben eine Idee und jeder andere würde es wahrscheinlich jahrelang mal abklopfen, aber wir haben scheinbar wirklich oft einfach Entscheidungen aus dem Bauch raus und dann passieren solche Sachen. Und sind auch gute Sachen.
Sind Top-Sachen. Ich meine, natürlich geht jeder nachher ein bisschen seinen Wünschen und ihr seid ja immer eher ein bisschen französisch geprägt, sprich beim Roten war es ein bisschen die Idee, eine Bordeaux-ähnliche Cuvée zu machen und beim Weißen ein bisschen was Burgundisches, oder? Mhm. Und das kriegt in Österreich beides zusammen eben fast nur Markovic hin, wenn man das so hier lobend ausrufen darf.
Die Familie Markovic ist großartig, wir lieben die. Das ist wirklich, die ganze Family ist toll, der Papa ist super, die Töchter sind genial, die Mutter ist toll, also... Das war wirklich auch ein super Zufall, weil wir haben ja in der Anfangsphase, wo wir einen Weinmacher gesucht haben, haben wir ja mehrere getroffen und sehr, sehr lustige Erlebnisse gehabt, ja, mit dem, dass das einfach für uns überhaupt nicht gepasst hat.
Enttäuschte Weinmacher,
besoffene enttäuschte Weinmacher, die leider dann nicht den Zuschlag bekommen haben. Und dann haben wir zum Glück die tolle Familie Markovic kennengelernt. Und das funktioniert toll und das wollen wir auch weitermachen, weil das irgendwie Spaß macht und irgendwie auch ein super Betätigungsfeld ist für uns.
Teamwork seit 35 Jahren kennt ihr euch ungefähr, daumen mal bis, seit 30 Jahren ist es Teamwork. Ihr wirkt ja noch immer wie ein eingespieltes Duo. Was ist eigentlich das Geheimnis der musikalischen Ehe? Streitet ihr auch manchmal im Studio?
Es sind, glaube ich, 32 oder 33 Jahre sogar, glaube ich.
Ja, also wir haben ja vorher gesagt, kennen tut euch. Begonnen zu produzieren habt ihr sicher schon vor 30.
Nein, wir haben ja 93 ist die G-Stone schon rausgekommen. Das ist mindestens 32 Jahre. Wenn wir jetzt jawohl, lass uns nicht um Zahlen streiten.
Ja, aber streitet ihr im Studio?
Das ist,
also streiten natürlich. Es
wird immer ausgehandelt mit Armdrücken. Und der Richie ist ziemlich stark.
Aber kennt ihr die Stärken und Schwächen des anderen beim Produzieren oder was, wenn man genau weiß, dass über die Grenze gehe ich jetzt nicht, das will ja nicht und oder wird hier...
Ich meine, wenn man mal verstanden hat, dass du einfach im Team stärker bist, dann überkommt man einfach solche Sachen, denke ich mal. Über die Jahre halt kriegt man das, lernt man das einfach.
Ja, also über die Jahre haben wir gelernt, auf uns gegenseitig aufzupassen. Und das ist irgendwie, glaube ich, unsere größte Errungenschaft.
Aber ihr reist immer noch sehr gerne. Das Reisen macht euch allen, glaube ich, noch relativ viel Spaß. Zumindest.
Es ist Teil vom Job, würde ich mal sagen. Also es kommt darauf an, wie man es gestaltet, aber es gehört einfach dazu.
Ja. Ja, dann kommen wir, weil wir wahrscheinlich erst in 5 Jahren wieder einen Podcast machen werden. Mhm. Vielleicht können wir diese liebgewonnene Tradition, wenn wir noch leben, ich wünsche es uns allen, fortführen. Zukunftspläne und Träume nach dieser großen Jubiläumstour, stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Habt ihr schon neue musikalische Projekte im Kopf? Jetzt frage ich nicht, ist the next album coming? Das war ja unser Running Gag, aber das kam ja damals. Aber dürfen wir vielleicht auf anderes, frisches Candy-Material irgendwann einmal hoffen?
Wir arbeiten natürlich jetzt schon an dem nächsten Schritt, so kann man das mal sagen. Und werden all diese neu gewonnenen Erfahrungen mit Band und so in den nächsten Schritt einfließen lassen. Ja.
Ist auch es gibt ja jeweils von euch beiden noch Einzelprojekte. Tosca, Richie, machst du das noch?
Es ist nur durch die viele Zeit, die wir jetzt investieren in die Live-Shows und in die Projekte, die anstehen, habe ich jetzt nicht so viel Zeit einfach dafür in den letzten Monaten.
Und das Peace Orchester gab es, glaube ich, nur einmal, oder?
Gab es nur einmal und das für mich gilt genau dasselbe. Ich habe genauso wenig Zeit für Nebensachen.
Gibt es eine Traumlocation in Wien, wo ihr sagen würdet, da würden wir wahnsinnig gern oder davor würden wir wahnsinnig gern einmal spielen? Ich meine, die Oper haben wir schon einmal jetzt angerissen, aber gibt es eine?
Briggs?
Nein, es ist nicht das Briggs.
Davor.
Ich fand, obwohl es immer so schwer umzusetzen ist, offensichtlich und teuer und komisch, ist, ich finde die Schönbrunn-Idee nicht schlecht. Mhm. Ja. Einfach vom barocke Ambiente und Es gibt jetzt, gab es diverse Electronic.
Gab es und wird es wieder geben?
War nicht Kraftwerk auch da?
Ja, Kraftwerk
war letztes Jahr. Wenn sich das ergeben würde, würde ich das schon auch überlegen.
Das Lustige ist zum Beispiel, ich bin ja da so irgendwie in der Luftlinie scheinbar zu Schönbrunn, wo ich Kraftwerk gespielt habe. Das war so laut, dass ich wirklich bei mir oben im Wohnzimmer jeden Song erkannt habe. Und ich habe da in der Entfernung die Lichtshow gesehen, weil dann, weißt du, die strahlen dann so mit Laser rum und dann siehst du da.
Haben die nicht so eine Beschränkung? Gab es nicht irgendein Problem mit Beschränkungen immer da? Scheinbar nicht.
Es gab viele Beschränkungen ich kann euch verraten, es gibt ja jetzt ein neues Soundkonzept. Wolfgang Sauter arbeitet gerade dran mit der Stadt Wien.
Okay.
Und es gibt ja auch bereits geplante auch Konzerte. Paul Kalkbrenner nennt er seinen Auftritt auch ein Konzert.
Ah, stimmt.
Der
ist
und,
schön
wohnen, oder? Ja, der ja. Spielt ja. Ah, okay. Und alle, die diesen Podcast jetzt hören, ich hoffe, es hören einige. Ja, und wer weiß, vielleicht wird diese... dieser Traum einmal Realität, dort haben dann auf jeden Fall alle Platz.
Ja.
Weil ich nehme mal an, die darf ich auf die Gästeliste, wird erst kommen fürs Konzerthaus. Und damit schließen wir. Danke vielmals.
Danke.
Es war mir ein Volksfest, hier live im Studio zu sitzen. Alle da draußen, die das genossen haben, denen möchte ich natürlich nahelegen, mir eine gute Bewertung zu geben für den Podcast, das hilft mir sehr weiter. Ihr könnt alle alten Ausgaben, selbstverständlich auch die, die wir 2020 aufgenommen haben, damals ging es ums Album 1995, noch nachholen und nachhören natürlich. Ja, und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen hier, dann wieder im Superfly-Studio, wenn die nächsten spannenden Gäste kommen. Dankeschön. Peace.
Tschüss.
Ciao.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.